Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge der besten 30 Minuten deines Tages. Ich habe heute einen Gast aus München bei mir im Podcast gehabt, den Sebastian Keindl. Sebastian hat ein Personal Training Studio, so ein Hybrid-Ding in München und trainiert dort viele Profispieler im Football, im Basketball. Er blickt auch auf eine breite Expertise im Bereich Mannschaftstraining schon zurück, hat also schon viele verschiedene Teams aus verschiedenen Sportarten in den Bundesligen trainiert. Und so kam es, dass wir beide als Sportwissenschaftler uns auch ein bisschen über die neue Thematik des Athletiktrainings und Trends im Athletiktraining und sportwissenschaftliche Themen und ja, alles insgesamt so in ein Potpourri geworfen haben und besprochen haben, und ist eine sehr interessante Folge für alle, die ein bisschen tiefer in das Thema Sport und Sportwissenschaft eintauchen wollen. Und jetzt viel Spaß dabei. Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, wir gehen in eine neue Woche, wieder mal mit einem, und das kann ich jetzt nach dem Vorgespräch schon mal sagen, einem hochkarätigen Gast, auf den ich mich schon längere Zeit jetzt gefreut habe. Ich sage erstmal Servus nach München an Sebastian Keindl. Hallo Sebastian.
Ja, Servus zurück, grüß dich.
Also für alle, die später das Reel oder vielleicht auch dann mal die Folge auch auf YouTube sehen, ich habe vorhin schon gesagt, endlich mal jemand mit einem schönen Hintergrund, wo man dann auch sich lohnt, die Videofolge auch hochzuladen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ist ein guter Start in den Podcast. Sebastian, erzähl uns doch mal so ein bisschen was über dich, und ich werde dann erzählen, warum ich dich unbedingt hier haben wollte.
Ja, mein Name ist Sebastian Keindl. Ich bin Inhaber von Keindl Athletic System und trainiere Sportler aller möglichen Sportarten, wobei Powerlifting, American Football und Baseball so die drei Top-Sportarten sind, die wir betreuen. Habe Sportwissenschaften in München studiert, mit der Fachrichtung Prävention, Rehabilitation, und habe dann während dem Studium eigentlich auch schon angefangen, in der Reha zu arbeiten, habe das fast 8 Jahre gemacht und nebenbei dann eben begonnen mit Athletiktraining und erst Mannschaften trainiert und dann eben Selbstständigkeit quasi aufgebaut. Habe selbst dann gedacht, ich möchte wieder eine Sportart irgendwie machen, weil ich habe Basketball gespielt, habe kaputte Sprunggelenke gehabt, habe dann aufgehört so eigentlich beim Wechsel in den Herrenbereich, weil das einfach nicht ging, weil es damals auch noch keine Reha gab, hat sich ja so ein bisschen Einfluss auf meine Berufswahl gehabt. Und dann arbeitet man als Trainer aber abends und am Wochenende, und dann wird es schwierig, eine Mannschaftssportart zu machen. Und dann dachte ich mir, was für eine Sportart mache ich? Dann habe ich mich entschieden zwischen Gewichtheben und Powerlifting, und da war meine Entscheidung, Gewichtheben bin ich zu alt, also zu dem Zeitpunkt war ich 27, bin ich zu alt, um irgendwie nochmal richtig Gas zu geben, und ich wollte, wenn dann, nochmal irgendwie was ernsthaft machen. Und dann war mein Ziel, Powerlifting in die Nationalmannschaft zu kommen. Das habe ich dann als Athlet geschafft, ein paar Jahre später. War dann auch Co-Nationaltrainer im Kraft-3-Kampf und Landestrainer und sowas. Und bin das jetzt alles nicht mehr und konzentriere mich voll auf die Leute, die ich hier trainiere. Und genau, so. Das ist der Umriss quasi.
Ein kurzes Fazit, ja. Also ich weiß, das ist schon mal sehr cool. Ich weiß, dass hier ein paar Leute auch zuhören, auch selber selbstständige Coaches und so weiter, die mit Sicherheit sich schon mal viel oder vielleicht auch schmunzeln werden jetzt, weil viele machen ja Mannschaften und Einzelsportler. Und ich glaube, am Ende ist es so, und das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, dass erfolgreiche und gute und kompetente Coaches irgendwann mal ihre Zeit darin investieren müssen, dann Leute in Single-mäßig zu betreuen und nicht mehr Mannschaften eben zu nehmen, was halt sehr, sehr viel Zeit frisst und meistens dann auch sehr unergiebig ist, sagen wir mal so. Und also da bin ich natürlich schon mal sehr, sehr froh, dass wir da in die Richtung gehen, dass man dann nur noch das machen kann. Vielleicht ganz kurz, warum ich dich ausgewählt habe. Erstens mal habe ich die Korrelation direkt gesehen zwischen uns beiden, weil wir beide Sportwissenschaftler sind. Da kann man immer sehr, sehr viele schöne Sachen bequatschen, und ich gehe jetzt mal noch nicht davon aus, dass wir heute jetzt irgendwie tiefgründiger in die Biomechanik oder in die Trainingsphysiologie einsteigen, aber wir werden auf jeden Fall so mal ein bisschen kratzen. Und Deswegen ist es auf jeden Fall super, dass du heute da bist und also absoluter Wunschgast von mir. Und wir wollen natürlich heute auch so ein bisschen was von dir erfahren, beziehungsweise auch, wie du verschiedene Sachen siehst. Jetzt hast du eben erzählt, es ist ja eine Art Personal Training Studio, das du da in München hast, so wie ich das bisher gesehen habe, ne?
Ja, also wir haben so ein schwierig zu erklärendes Modell. Wir haben im Prinzip Gruppentraining mit individueller Trainingsplanung und dann haben wir zusätzlich noch Personal Trainings und natürlich, wie wahrscheinlich alle Coaches, spätestens seit der Pandemie, habe ich relativ viel Online-Coaching mittlerweile. Genau, das ist so der Mix, den wir haben.
Wenn man jetzt mal ganz kurz vielleicht nochmal einen Schritt zurück macht in Sachen Ausbildung und Studium. Jetzt hast du ja erzählt, ich habe gesehen, du bist Diplom-Sportwissenschaftler, hast an der TU München studiert. Ganz interessant zu sehen, weil ich habe quasi, naja, nicht das Pendant, aber ich habe in Darmstadt, an der TU Darmstadt quasi Magister damals noch, Magister Artium Sportwissenschaften studiert. Und damals war es bei uns so, du konntest dir bei dem Sport, Diplom-Sportwissenschaftler, musstest du, glaube ich, sowas wie ganz Verrücktes, wie, glaube ich, IT oder so irgendwas, Informatik musst du so, glaube ich, bei uns. Also das war so die Kombination. Ist das bei euch so gewesen, dass du nur Sportwissenschaften hast oder hast du ein zweites Hauptfach belegen müssen oder so irgendwas?
Nein, ich hatte nur Sportwissenschaften,
Okay.
also es war volles Studium.
Okay, cool. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil jetzt aktuell ist es ja so, dass das eigentlich eine schöne Entwicklung durch dieses Bachelor-Master-Modell, dass man da halt eben auch sich dann vielleicht später schwerpunktmäßig noch irgendwo hin bewegen kann. Weil meine Frage war natürlich, jetzt hast du erzählt, ja, Prävention und Reha waren so ein bisschen deine Schwerpunkte. Bei mir war das nämlich so, und vielleicht hat man das als junger oder jüngerer Student gar nicht so arg auf der Platte. Was macht man denn jetzt dann genau? Also ich weiß noch, bei mir war das damals dann eher so, welche Zeiten sind wann, wann sind welche Kurse? Und dann bin ich dann so ein bisschen in die Sportmedizin reingedriftet und bin da halt einfach da auch geblieben. Was natürlich im Endeffekt total bescheuert war, weil Sportmedizin so viel, ziemlich das lernintensivste von allem war. Das war so ein halbes Medizinstudium. Aber gut, ja, was man nicht alles dann falsch macht. Aber wenn ich dich jetzt nochmal fragen würde, das Studium, wie siehst du zurück oder rückblickend auf das, was du vielleicht auch gelernt hast und auch anwenden kannst? Und ich meine natürlich keine expliziten Sachen, sondern
Ja.
manchmal auch einfach nur Erfahrungswerte.
Also meine Entscheidung, Prävention Reha zu wählen, war relativ bewusst, weil ich dachte, das ist das Vernünftigste. Was auch daran lag, dass uns fälschlicherweise im Grundstudium immer erzählt wurde, was wir alles hinterher machen konnten, was man dann im Hauptstudium, wenn man es gewählt hat, erfährt, was man alles gar nicht machen kann, darf, weil man eh nichts abrechnen kann. Also da wurden wir tatsächlich einfach irregeleitet. Dann war es so, dass mich damals Leistungssport schon interessiert hat, aber ich mir ehrlich gesagt dachte, okay, bei dem, also Prävention, Rehabilitation wird immer ein großer Teil sein, eben der medizinische Aspekt wird immer ein großer Teil sein von dem, was man als Athletiktrainer macht oder in der Arbeit mit Athleten macht. Und dann dachte ich mir, ist das eine valide Entscheidung irgendwie und die wird einem weiterhelfen. Jetzt muss ich allerdings sagen, mein Studienkollege, der sich dann entschieden hat für Leistungssport, die Fachrichtung ist zum Beispiel Dan Lorang, der jetzt ja erfolgreichste Triathlon-Trainer in Deutschland und bei Bora Hansgrohe Sportchef, also übrigens super Typ auch, bin ich großer Fan. Also hätte ich vielleicht die Richtung einfach nehmen sollen. Es war so ein bisschen eine Vernunftentscheidung. Es war aber auch so, dass ich sagen muss, ich habe ja dann im vierten Semester nach meinem Grundpraktikum angefangen in der Reha zu arbeiten und dann im Hauptstudium eigentlich schon Teilzeit in der Reha gearbeitet als voller Sporttherapeut. Und dann hat man nebenbei diese Ausbildung in Sport oder Reha-Prävention und die ganzen Kurse. Und dann sitzt man eigentlich die meiste Zeit drin und denkt sich, ja, okay, das klingt alles super, aber ich kenne die Realität, das funktioniert
Genau, die
nicht.
Praxis
Also,
ist dann immer der
ja.
Übertrag in die Praxis ist das große Problem. Okay, super. Also ich wollte von dir nämlich auch mal so ein bisschen wissen, wie deine Einschätzung ist jetzt, weil ich lerne jetzt ja auch durch den Podcast immer wieder mal neue Leute, die jetzt auch, sagen wir mal, aktueller nochmal Sport studieren und dann auch verschiedene ja, Eindrücke einfach sammeln und auch hier teilweise wiedergeben. Und ich, ja, bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Also wenn ich auch zurückblicke bei mir, ob man jetzt, also das ist natürlich gut, mal zu lernen, wie man wissenschaftlich arbeitet und so, das ist dann schon gut. Aber ich glaube, die viele der Sachen, die man natürlich dann selber ange oder auch erfahren hat, hat man selber mal angewendet. Und das hast du dann natürlich aus deiner Praxiserfahrung mitzunehmen. Jetzt hast du erzählt, apropos Praxiserfahrung. Ich habe natürlich bei dir auch so ein bisschen geschaut, was es bei dir so für Leistungen gibt. Und also so komplex fand ich es ehrlich gesagt gar nicht. Man kann als Athlet bei dir anfangen. Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, du hast ja auch verschiedene Systeme, zum Beispiel für Footballspieler speziell, aber auch für jetzt Powerlifter und so weiter. Sind bei dir momentan, also wie kann man sich das vorstellen, sind bei dir auch so Profisportler oder Leute, die den Sprung schaffen wollen, auch bei dir zum Trainieren, haben die dann ihre spezifischen Pläne da?
Ja, also ich habe jetzt gerade den David Bader da, der ist NFL-Spieler. Und also den ist jetzt die vierte Offseason, glaube ich, die wir zusammen machen. Und ja, dann hatte ich MLB-Spieler schon da, also Baseball, Fußball, Profis, Tennis, also Basketball. Schon ein paar. Das gibt es immer wieder, dann haben wir relativ viel. Im Football hast du natürlich viele Leute, die es quasi, ich würde sagen, Freizeitleistungssport machen, also die natürlich einen Beruf haben, aber dann zum Beispiel ELF spielen, was ja eigentlich schon eine Profiliga ist, also wo sie zumindest alle Geld bekommen müssen. Und dann haben wir Baseballer, die Nationalmannschaft spielen, also halt semi-professionell quasi, aber ist natürlich alles Amateursport. Und das unterscheidet sich natürlich so ein bisschen in dem, wie sie trainieren, weil also jemand, der einen vollen Job hat, kann natürlich gar nicht so viel trainieren und hat andere Voraussetzungen. Und der David ist jetzt jeden Tag, also 6-mal die Woche eigentlich zum Training da und mit dem mache ich einzelne Sessions. Der hat natürlich jetzt auch Reha, mitgebracht quasi, also von daher, ja. Genau. Und ansonsten, ja.
Hast du auch Privatpersonen, die dann einfach sagen, ich möchte gerne ein gewisses Ziel verfolgen, möchte ein bisschen ambitionierter meinen Sport machen, kommen die auch zu dir?
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist natürlich so der typische Personal-Kunde, würde ich sagen. Also ich sage immer, die meisten Leute kommen dann zu mir, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Also eigentlich alle meine Personal-Kunden sind mehr oder weniger mit einem Reha-Problem zu mir gekommen. Meistens natürlich auch irgendwie empfohlen worden. Meine erste Personal-Kundin, die ich noch zu Reha-Zeiten hatte, die ist immer noch bei mir,
Krass.
die ist gesund.
Ja, das ist, also, das ist, du lachst jetzt dabei, aber man muss das wirklich so mal versuchen zu erklären. Die meisten Leute merken dann später erst, dass quasi der einzig richtige Ansatz natürlich auch ist, dann gesundheitsmäßig oder sagen wir mal aus der Reha-Richtung so zu trainieren, dass man merkt, okay, mein Training verändert sich auch dementsprechend, so dass ich eben damit gesund bleibe, gesund lebe oder beziehungsweise noch leistungsfähiger oder beziehungsweise länger leistungsfähig bleibe. Deswegen ist es eigentlich so eine Ironie und wir lachen darüber, aber das Problem ist, dass viele Menschen das gar nicht wissen. Die gehen dann zum Beispiel ins Fitnessstudio und machen sich dann dort 5 Jahre kaputt und kommen danach zu dir.
Ja, aber ich meine, also deshalb, ich finde es auch nicht so schlimm, aber ich kann es immer kaum fassen, wenn ich irgendwie, also ich habe jetzt eine Powerlifterin zum Beispiel, die kam nicht zu mir mit Vorschäden. Das kann man gar nicht fassen irgendwie. Also wo man sich denkt, okay, ist schön. Ich kann es natürlich nachvollziehen, weil das Schwierige ist, man meint, der Wert eines Trainers ist, oder der wird einem dann natürlich erst klar, wenn man ihn braucht, weil man gesehen hat, dass man es alleine nicht so hinbekommt oder dass man eben Probleme kreiert. Und ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass man, und das ist eine schöne Sache, dass man eigentlich sehr viel Informationen über Training und Sport mittlerweile frei zugänglich hat, auch sehr hochklassig. Die hochklassigen Sachen interessieren natürlich meistens nur die Trainer, nicht die Leute, die ja, trainieren. Und ich glaube, das ist auch was, wo ich zum Beispiel viel besser werden kann in dem, was ich an Content liefere, dass ich mehr leicht zugänglichen Content bringe. Aber das ist natürlich immer schwierig für einen. Aber von daher finde ich es natürlich irgendwie nachvollziehbar, dass Sportler, klar, wenn du irgendwie denkst, okay, du kannst irgendein Online-Trainingsprogramm dir kaufen für 50 Euro und dann machst du es 12 Wochen und dann hast du die Off-Season deines Lebens. Wieso sollte man dann irgendwie mehr investieren in einen Trainer oder ja, ein Online-Coaching oder sowas? Das wird einem dann natürlich erst bewusst, wenn man vielleicht mal Leute kennenlernt, die dann einem schildern, was der Unterschied ist oder sowas. Oder halt meistens eben dann erst, wenn man die Probleme hat.
Ich habe auch gerade dazu oder diesbezüglich nochmal eine Hypothese. Und zwar, wenn ich so ein bisschen mich gerade so ein bisschen den Backflash mache, so momentan in der ganzen funktionellen Fitness-Szene und so weiter und alle Sportarten, die darin involviert sind, ist es ja oftmals momentan so, dass sich viele Leute oder sagen wir mal, ich rede immer von ambitionierten Amateursportlern,
Ja.
sich da auch eine Art Trainingsprogramm oder Coach oder ne, manchmal ist auch dann auch beides suchen. Und das, was ich jetzt gerade aber nie höre oder nie sehe oder eigentlich auch nie im Angebot irgendwo wahrnehme, ist ja, ich kriege dann immer einen Trainingsplan, so, aber ich kriege halt nie jemanden, der quasi das aus dem Aspekt der Prävention vielleicht auch, was sind die Verletzungsanfälligkeit, weil man muss ja auch sagen, die größte Rate der Dropouts von Leuten, die rausfallen, ist ja, weil sie sich verletzt haben. So. Und deswegen ist es eigentlich so ein Punkt, der krass ist, weil es geht da nur jetzt um Leistung oftmals, aber nicht eben um die nachhaltige Leistung. Das ist ja das, was du dann quasi hier auch den Leuten vermittelst. Und im Endeffekt muss ich eins sagen, da trennt sich meiner Meinung nach, und das sage ich auch immer wieder, die Spreu vom Weizen, denn Coach kann sich jeder nennen, aber wenige haben auch den sportwissenschaftlichen Background des Studiums zum Beispiel auch, die dann sagen können, hey, die und die Sachen gibt es zu beachten. Und ich finde es fast schon, da das ist jetzt natürlich jetzt wirklich eine ganz, ganz bold Aussage, aber ich finde es eigentlich fast schon gefährlich, so viele Leute da loszulassen drauf.
Ja, also ich muss sagen, ich habe auch schon Sportwissenschaftler erlebt, die Dinge gemacht haben, wo ich mir gedacht habe, das ist auch gefährlich. Aber also ich generell hat sich das bei mir immer in so eine Bubble rein entwickelt. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, immer für mich tatsächlich so be zu be beurteilen, wie es so in der Allgemeinheit lebt. Ich lebe so ein sehr mönchmäßiges Ding hier in meinem Gym und mit den Leuten und mit allem, was mich an Informationen interessiert. Aber es ist natürlich, also mein Ansatz, meine Idee, deshalb heißt es kein Athletic System, war nicht irgendwie einfach nur Athleten zu trainieren, sondern meine Idee war von Anfang an irgendwie, okay, eigentlich sollte jeder trainieren wie ein Athlet, weil, also ich habe gerne Krafttraining gemacht. Aber ich war nie gerne in einem Fitnessstudio, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, im Fitnessstudio, die sitzen alle da, haben einen Trainingsplan und machen dem wie so eine To-Do-List und würde mir auch keinen Spaß machen, wenn das keinen Sinn hat. Und bei einem Sportler hat man immer einen Sinn dahinter, quasi ein übergeordnetes Ziel. Und das ist schon immer an Leistung gekoppelt, aber natürlich weiß auch jeder Sportler, dass Gesundheit quasi so das Fundament ist für jede Leistung. Und das ist eben so ein Punkt, den du, glaube ich, ansprichst, der bei vielen ambitionierten Freizeitathleten und wir haben eben, also ich nenne es Everyday Athletes, die haben wir hier, für die haben wir ein Programm und so, weil wir denen quasi einfach normales Athletiktraining bieten wollen. Also auch die sollten ja eigentlich eine Performance, eine Funktionalität erhalten und ihre Gesundheit verbessern. Und ich denke, bei denen ist es halt schnell so, dass man eben immer denkt mit, okay, das sind meine Big Rocks oder meine Big Bang for the Buck Sachen, die ich mache, damit ich mehr Leistung habe. Und dann vergisst man halt alles zu machen, was irgendwie diese Leistung sichert. Und dann hat man halt eine Zeit lang Fortschritt und dann hat man Probleme und dann
Ich
finden
bin
sie
voll bei dir.
hoffentlich einen
Also
Coach.
ich bin wirklich so bei dir. Also aus verschiedenen Aspekten, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja, dass man den gesundheitlichen Ansatz eben im Training schon mal fortführt. Ich habe dir im Vorgespräch ja schon mal gesagt, ich war letzte Woche gerade beim Test eines Handball-Bundesligaspielers und habe den neu eingestellt, auch so was seine Vitalstoffparameter betrifft. Das ist ja dieselbe Sache auch da. Die meisten Leute wollen dann nur, was ist denn der nächste Booster, der nächste Ausdauerbooster, den ich da nehmen kann und überhaupt und kümmern sich einfach nicht um dieses gesundheitliche Fundament. Und ich sage ja immer wieder den Satz, Gesundheit ist sexy, weil gesund zu sein ist einfach wirklich krass, weil so viele Leute haben irgendwas und wenn du gar nichts hast, ist einfach so, das ist einfach eine Sache, die einem das Leben erleichtert in allen Belangen und deswegen finde ich es momentan die Entwicklung sehr schön, dass es wieder mehr hingeht in, wie kriegen wir denn die Leute gesund? Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Absolut. Also ich denke auch, dass es so eine Entwicklung ist, die wir gerade erleben, die irgendwie so ein bisschen schade ist und ein bisschen schön. Also es gibt auf der einen Seite ein erhöhtes Bewusstsein für Gesundheit, ein erhöhtes Bewusstsein für Sport, für auch mentale Gesundheit, die ja gekoppelt ist mit physischer Gesundheit. Das kann man ja nicht wirklich trennen oder gehört ja auch bei Sportlern viel dazu. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich irgendwie einen wachsenden Anteil der Bevölkerung, der immer ungesünder wird. Und ich erlebe es jetzt auch schon seit 20 Jahren bewusst mit. Vor 20 Jahren hieß es schon irgendwie, okay, wir haben ein zunehmendes Problem mit Übergewicht und Unsportlichkeit. Und wir hatten in München, dann gab es diese Grundschulkind-Testung quasi, wo sie sportmotorische Tests gemacht haben und dann festgestellt haben, okay, die Kinder können nicht mehr rückwärts laufen und keinen Purzelbaum machen. Ja. Und das war vor 20 Jahren. Und ich habe in meinem Zivi, also ich habe noch Zivi gemacht, habe ich in der Kindertagesstätte für geistig behinderte Kinder gearbeitet, mit verhaltensauffälligen Kindern in der Gruppe. Und da war ein Mädchen, die war 3 Jahre alt und die ist nur in diesen Kindergarten gekommen, weil sie übergewichtig war und die konnte motorisch nicht laufen, nicht rutschen, nicht klettern. Und deshalb hat kein anderes Kind mit ihr gespielt und deshalb war sie psychisch spätentwickelt quasi. Was? Und deshalb war die in dem Kindergarten. Und das ist halt irgendwie so der andere Teil, in dem wir irgendwie, ja, in dem wir nicht besser geworden sind. Also deshalb finde ich es eben eine schöne Entwicklung, weil es auf der einen Seite diese wachsende Awareness gibt und auch viel mehr Angebot, viel mehr Möglichkeiten. Also alleine, wenn man dran denkt, vor 20 Jahren, wie wenig Fitnessstudios gab und wie die ausgeschaut haben und was man jetzt für Möglichkeiten hat, wie cool man schon trainieren kann, irgendwie für 19 Euro im Monat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir haben weniger Sportunterricht in der Schule. Es gibt weniger Möglichkeiten in Relation zu, also zum Beispiel in München, Vereinssportplätze noch zu bekommen, einfach weil das Angebot nicht mehr mit der Nachfrage mitkommt und so. Mhm.
Ja, es ist, ist sehr viel selbstverantwortlich geworden, ne? Habe ich das Gefühl, noch mehr so. Also deine ganze Gesundheit liegt jetzt eigentlich dann oder obliegt dir nur noch selber, inwiefern du da noch bereit bist, irgendwie was zu investieren. Meistens natürlich auch finanzielle Summen rein. Und ich kann das auch nur bestätigen, was du gesagt hast. Also in der Bewegungs- oder in der Bewegungsphysiologie habe ich schon ich habe 15 Jahre lang auch wirklich Training in allen möglichen Konstrukten, auch in mehreren Sportarten mit Kindern, Erwachsenen und überhaupt und Teenagern. Und bei den Kindern hat man wirklich schon relativ früh gemerkt, das, was du auch gerade beschrieben hast, dass dieses allein das Rückwärtslaufen und so weiter und dann auch schneller und einen Richtungswechsel, da wo man sich dachte, oh krass, ey, dass das überhaupt so möglich ist, dass wir da so schlecht geworden sind. Ne? Das sind Bewegungsmuster, die dann eigentlich im Athletiktraining für Kinder zum Beispiel auch immer aufgegriffen werden müssen. Da geht es ja nur um, wie laufe ich richtig, wie seitwärts, vorwärts und so weiter in jeder Multilateral. Ja, auf jeden Fall, bevor wir jetzt, wir könnten jetzt abdriften auf jeden Fall, aber ich versuche mal wieder zurückzudriften. Ja. Und zwar so ein bisschen vielleicht die Korrelation herzustellen zwischen, das würde mich echt interessieren, und zwar einen Footballspieler, einen Powerlifter. Wir wissen genau, die können von verschiedenen Bewegungsmustern, auch trainingstechnisch, also im Krafttraining gerade speziell, profitieren. Hast du mit Absicht ein paar Elemente zum Beispiel jetzt, ich meine, okay, ein Footballspieler wird natürlich bei dir auch Kreuzheben, ist ja ganz klar, aber hast du auch so ein paar Elemente drin, wo du sagst, hey, das ist für mich ein cooler Bewegungs-, auch ein Force-Übertrag in die jeweilige Sportart?
Ja, also ich meine, klar, Powerlifting ist zum einen natürlich eine Closed-Skill-Sportart, Football eine Open-Skill-Sportart. Das bedeutet auch, im Powerlifting trainieren wir genau die Sportart, was auch in allen Closed-Skill-Sportarten nicht in gleichem Maß möglich ist. Das bedeutet, man hat da so ein anderes Problem mit Spezifik und generellem Training, weil es natürlich leicht ist, spezifisches Training zu machen, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, darin besser zu werden. Allerdings wird der Fortschritt natürlich langsamer und schwieriger zu erreichen. Das ist so die Aufgabe, wie man dann drüber nachdenken muss, wie macht man das über Loading. Da werden solche Sachen wichtiger, also die Trainingsplanung, die Periodisierung, die Planung von Loading eben und gleichzeitig das Verhindern von Überlastungsschäden, weil das ist ja natürlich so, oder Überlastungsproblem, das ist so typisches Close-Skill-Problem. Beim Football hat man Würde ich sagen, ist mein Ansatz, bilaterale Übungen wie Kniebeuge, Kreuzheben, Hacks, Deadlifts, die nutzen wir nicht durchgehend, um Kraft zu entwickeln als Stimulus für das zentrale Nervensystem in Abhängigkeit von der Fähigkeit der Leute. Es können nicht alle Kniebeugen machen. Beim David haben wir Kniebeugen die ersten zwei Off-Seasons nie wirklich, und also da ist zweite Off-Season war der schon in der NFL, nie wirklich irgendwie genommen, um Leistung zu entwickeln, sondern einfach nur, weil ich wusste, der wird Kniebeugen auch dort machen.
Ach so, und daran, also kein mechanisches Problem, sondern halt einfach nur, weil du halt andere Sachen bevorzugen wolltest.
Ja, er hatte schon auch so ein mechanisches Problem, das ich für mich identifiziert habe, dass wir umgehen wollten. Seine Hüftstreckung hat mir nicht gefallen, seine Stabilisation vom Rumpf und dementsprechend der Rhythmus von Hüftstreckung zu quasi Bewegung der Lendenwirbelsäule. Plus er hatte noch so andere, man könnte jetzt sagen, Beweglichkeitsprobleme. Mhm. Ich würde eher sagen Ansteuerungsprobleme, und dafür waren andere Übungen einfach besser, geeignet, um das hinzubekommen. Und das waren dann auch Übungen, die wir genutzt haben, um Leistung zu entwickeln. Und das ist dann so ein bisschen natürlich ein spezieller, individueller Part. Aber generell würde ich sagen, beim Football Übungen, auf die ich viel setze, sind wie bei fast allen Sportlern Sprünge, weil ich denke, dass sie im Explosivkrafttraining einfach einen massiven Vorteil haben gegenüber Olympic Lifts zum Beispiel. Man redet meistens über die technische Komponente, dass Olympic Lifts schwer zu lernen sind. Sie sind komplexer, aber man kann auch einfache Varianten entwickeln. Ja. Der Punkt ist nur bei Sprüngen, die kann man in verschiedene Richtungen machen. Man kann den Impact sehr schön dosieren. Man kann Impact auf Schultern und Handgelenke dosieren, was bei verschiedenen Positionen im Football wichtig ist. Und man hat Explosivkraft ist ja nicht eine Sache, sondern wir haben verschiedene Explosivkraftfähigkeiten. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die in Sprüngen anzusteuern. Und das heißt nur, wenn wir jetzt mal einfach einen Counter-Movement-Jump nehmen und einen Squat-Jump, dann haben wir einmal quasi pure konzentrische Schnellkraft und einmal haben wir Explosivkraft mit einem Dehnungsverkürzungszyklus. Dann können wir das sehr gezielt unterschiedlich anwenden. Das ist so ein Punkt, warum ich auf Jumps setze. Plus, ich glaube, dass sie einen koordinativen Übertrag haben auf bestimmte Bewegungsmuster, Richtungswechsel sehr gut und auch auf Beschleunigungsmuster, also Hüftstreckung in Relation zu Kniestreckung, wie man es bei den ersten Schritten im Sprinten hat zum Beispiel. Und ja, dann natürlich Schlittenschieben ist so eine Sache, die wir auch nutzen, einfach also unterschiedlich, um spezifisch Kraft zu entwickeln, wenn man es so nennen will, und primär aber auch auf einfach auch, um wieder viel Zeit zu haben, um Informationen darüber zu implementieren, wie man tatsächlich Schritte in den Boden setzt und das Laufen nicht dann beginnt, wenn man auf dem Boden ist und solche Sachen. Und dann bin ich wahrscheinlich ein Riesenfan von Lunges, also Ausfallschritte rückwärts sind wahrscheinlich die Unterkörperübung, die ich bei allen verwende. Also geil. Powerlifter machen es, weil es gut ist für die Kraftentwicklung, aber primär, weil es viel Beweglichkeit fordert, viel Stabilisation fördert und fordert. Also Dinge, die im Powerlifting vielleicht spezifisch nicht gefordert werden, aber vonnöten sind. Und bei Sportlern halte ich es für aus ganz vielen Gründen für die wahrscheinlich vielfältigste Unterkörperübung, die man auch super beladen kann.
Ja, ich möchte nochmal auf einen Punkt kurz zurückkommen, den du erwähnt hast, und zwar, jetzt habe ich ihn gerade vergessen, ich überlege gerade, wie ich es richtig nochmal darstelle. Ich werde gleich nochmal drauf zurückkommen. Also ich hatte es eben die ganze Zeit vor mir, jetzt wollte ich dich ausreden lassen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ah nee, genau.
Was, Brünge?
Genau. Es war bezüglich des Gewichthebens zum Beispiel in Bezug auf eine andere Sportart. So.
Ja.
Nur als Beispiel, ich kann natürlich jetzt mit jemandem hergehen und kann den einen Hang-Clean machen lassen, der ist relativ, sagen wir mal, schnell zu erlernen, das wird er hinkriegen. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie sehr muss ich dann loaden, um dann wirklich vielleicht einen Übertrag in seine Explosivkraft zu bekommen. So. Demgegenüber habe ich dann aber zum Beispiel einen Standing Broad Jump, ne? Wo ich natürlich sehr, sehr viel besser steuern kann. Ich mache den nicht komplett platt, weil wenn ich mit dem Hang Cleans mache oder mit ihr oder wie auch immer, und das eine halbe Stunde mache oder so, dann ist erstmal, ist die Luft erstmal raus, ne? Also das, je nachdem, wie viel man loadet. Und ich habe letztens nämlich ein relativ echt spannendes Reel gesehen von Wolfgang Unsold, ist ja auch, glaube ich, kein Unbekannter in der Szene. Und da ging es genau um diese Thematik auch. Ich glaube, er hat verglichen auch Squat mit Standing Broad Jump, dass man das halt einfach ein bisschen besser ansteuern kann. Also er ist dann eher auch pro dieses des Weitsprungs aus dem Stand quasi im Vergleich jetzt zu einer Kniebeuge oder zu in einem anderen Lift. Und ich musste lachen, weil ich hatte genau das schon eigentlich vor 10 Jahren, als ich hatte die Trainer im Handball war, schon immer so gemacht, dass ich verschiedene Tests gemacht habe und auch dieser Weitsprung aus dem Stand, der übrigens auch bei der NFL ja auch einer der Tests ist, beim NFL Combine. Und ich wollte dich mal fragen, was du so davon hältst, von dieser Theorie.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen, ich meine, es ist ein Reel, also ich habe es nicht gesehen, aber das beinhaltet natürlich immer, dass es nicht die Komplexität des Themas abbildet. Ich glaube, es ist schwierig, Sprünge mit Kniebeugen zu vergleichen in der Notwendigkeit, weil dann könnte man auch ein bisschen argumentieren, der stehende Weitsprung-Weltrekord wurde sehr lange Zeit von einem Kugelstoßer gehalten. Und Kugelstoßer haben beeindruckende Sprungwerte. Also ich glaube, Werner Gunthor ist mal aus dem Stand rückwärts 1,80 Meter über eine Hochsprunglatte gesprungen oder irgendwie sowas am
Danke.
Tag vor seinem Olympiasieg.
Danke.
Der hat ja, also das sind Leute, die sehr viel Kraft haben. Aber natürlich auch Wissen, sie explosiv einzusetzen. Also das sind so die zwei Komponenten. Wenn ich nur Sprünge trainiere, dann werde ich sehr gut darin, spezifisch in diesen Zeitfenstern, die ich bei Sprüngen trainiere, weil die sind ja unterschiedlich, bei einem Standing Long Jump sehr lange, bei einem Hurdle Jump sehr kurz oder kürzer, darin die Kraft bereitzustellen. Aber ich habe natürlich nur ich kann nicht meine Maximalkraft entwickeln und Explosivkraft ist immer das dynamisch realisierbare Kraftmaximum in einem bestimmten Zeitfenster. Jetzt kann ich über Kniebeugen Maximalkraft gut entwickeln, aber werde dadurch nicht unbedingt im Springen besser. Also es geht immer so ein bisschen Hand in Hand.
Ja.
Wahrscheinlich, also wenn man jetzt, weil meistens will man ja dann so diese, wenn du nur eins machen könntest,
Ja, das ist halt immer,
Entscheidungen.
man kann das ja nicht beantworten so richtig, das ist halt schwierig immer,
Also
ne?
wenn es darum ginge, dann würde ich immer sagen, immer Sprünge, weil die Spezifik höher ist. Also
Ja.
und das bedeutet, wenn die Spezifik höher ist, ist der Übertrag höher. Plus Sprünge bedeuten ja auch nicht Sprünge, also Sprünge kann man sehr unterschiedlich einsetzen. Aber ja.
Das sind immer diese Podcast-Fragen. Das ist so, wenn ich jetzt entscheiden könnte zwischen, das ist wirklich super schwierig zu beantworten. Und ihr merkt schon, der ganze Themenkomplex, also alles, was um Trainingswissenschaften auch oder um Sportwissenschaften sich generell handelt, das sind alles Sachen, die man nicht in einer Kurzform, in irgendwelcher Short, Reel, Short, YouTube Short oder wie auch immer, so viele Sachen die kann man eigentlich gar nicht kurz beantworten. Und wenn ihr das irgendwo, und das ist vielleicht eine ganz gute Information, weil es gibt ja oftmals Leute, die dann nur darauf aus sind, um mit ihren Informationen vielleicht irgendwo Clickbait, sagt man noch, zu betreiben, dass man das unbedingt jetzt die Sache anguckt, so dass viele der Sachen, also ich glaube, je einfacher Leute es versuchen darzustellen, desto weniger trustworthy werden die für mich insgesamt, weil es sind immer komplexe Zusammenhänge, die zu betrachten sind und es gibt nicht die eine schnelle Lösung, vor allem nicht für komplexe Themenbereiche. Und deswegen ist es gut, dass ihr hier heute wart und den Podcast gehört habt und mit Sebastian und mit mir. Guckt gerne mal bei Sebastian vorbei. Ich verlinke wie immer alles in den Shownotes. Danke fürs Dasein, Sebastian. Es hat mir
Gerne.
wieder sehr, sehr auch weitergeholfen, einfach und neue Eindrücke zu gewinnen. Und ja, und euch auch. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns schon in der nächsten Woche wieder. Gebt doch mal unserem Podcast eine Bewertung, beziehungsweise da kann man so Sterne verteilen. Das hilft uns immer weiter. Sebastian, vielen Dank nochmal. Guckt bei
Ja,
Sebastian
danke
vorbei
dir.
und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.